Ich darf zur Diskussion überleiten. Ich mache das auch ganz zügig, denn das Internet hat uns alle etwas eingeholt mit seiner schier überbordenden Fülle an Fakten, Informationen und Fragen, die sich daraus ergeben. Wir sind, wie gesagt, noch nicht ganz beim Empfang. Wir haben einen kleinen Engpass, weil Herr Professor Hasebrink uns etwas vorzeitig verlassen muss. Deswegen bitte ich, das zu entschuldigen. Aber wir wollen direkt dann auch mit ihm anfangen. Diese Diskussion ist so gedacht, dass Sie sich auch zu Wort melden und Ihre Fragen stellen können. Hier vorne ist ein Mikrofon, das bei Bedarf angereicht wird. Und bitte mischen Sie sich ein. Herr Hasebrink, die Fragmentierung, darüber haben wir sehr viel jetzt gehört, von Nutzungen, von Zeiten. Und auf der anderen Seite der traditionelle Begriff, der mit dem Leitmedium einhergeht, einer Öffentlichkeit. Wo ist denn angesichts dieser Fragmentierung, von der wir gehört haben, der Ort für eine so verstandene Öffentlichkeit?
Die eine Antwort ist, es gibt mehr Orte, die insgesamt aber nicht an Bedeutung verlieren in dieser Hinsicht. Wenn man so sich darüber Gedanken gemacht hatte, wie hat man früher Öffentlichkeit verstanden, dann war so der simpelste Indikator, das ist, wenn 80% der Menschen gleichzeitig die Tagesschau gucken. Mittlerweile sind wir da etwas gelassener in unseren Kriterien. Es braucht nicht mehr eine so extreme Form von gleichzeitiger, massenhafter Kommunikation. Womit wir uns wahrscheinlich noch schwer tun, ist vor allen Dingen, die Plätze konzeptionell und empirisch in den Begriff zu kommen, die nicht durch massenmediale Veranstalter, durch Anbieter geschaffen werden, hier mache ich jetzt ein großes Massenmedium, sondern die eher durch das, was Sie beschrieben haben, durch massenhaften Individualverkehr zustande kommen, die in dieser Hinsicht noch nicht hinreichend ernst genommen worden sind. Also so etwas wie Empfehlungssysteme, wie Gruppenprozesse, wie Netzwerke, die in ihrer Schnelligkeit und in ihrer sehr viel folgenreichere Öffentlichkeiten schaffen können zum Teil als die klassischen Massenmedien. Also deswegen sind das vor allen Dingen die Plätze, die noch unserer Aufmerksamkeit bedürfen.
Und wo sehen Sie dann die Möglichkeit einer Integration der Gesellschaft beispielsweise? Also das ist ja so ein klassisches Ziel von Kommunikation, von Massenkommunikation. Artikel 5 stellt das ja auch unter besonderen Schutz, Meinungsäußerungsfreiheit und eben eine öffentliche Debatte. Wie viele Öffentlichkeiten kann es denn eigentlich geben?
Die Diskussion gibt es ja schon nicht nur erst seit dem Internet, sondern auch wegen der, ich habe die ersten Male geführt, als es eben die Programmformierung gab. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, darauf eher flapsig zu reagieren, wenn die Gesellschaft mit ihrer Integration darauf angewiesen wäre, dass alle gleichzeitig die Tagesschau und möglichst alle auch die FAZ lesen, dann wäre das in der Tat ein ziemlich lahmer Haufen. Das heißt, wir können der Gesellschaft den Mechanismen, die dazu führen, gesellschaftliche Integration zu sichern, herzustellen, durchaus ein komplexeres Vorgehen zumuten. Da müssen wir tiefer einsteigen, etwa in die vielen Dinge, wie schaffen wir es, trotz hoch differenzierter Zielgruppen, trotzdem, obwohl wir zum Beispiel nichts mit Lena Meyer-Landrut am Hut haben oder manche von uns möglicherweise nichts mit Fußball am Hut haben, wir schaffen es letztlich doch, unsere Umwelt so mit zu beobachten, dass wir nicht ganz abgehängt sind und nicht völlig blöd gucken, wenn es um solche Themen gibt, die andere Teile der Bevölkerung entscheiden. Offensichtlich haben wir da eine Menge von Mechanismen, die uns das ermöglichen.
Gibt es Fragen?
Ich habe eine Frage an Herrn Polke-Majewski. Sie haben vorhin gesagt, in Ihren Überlegungen, naja, im Internet suchen wir nicht Marken, sondern wir suchen Themen. Es ist doch aber trotzdem das Phänomen, dass wenn wir auf der Suche nach Informationen zu einem bestimmten Thema sind, sind wir völlig begeistert, wenn wir auf eine Marke stoßen, der wir eben unterstellen, das was dann eben tatsächlich journalistische Relevanz heißt oder Qualitätsjournalismus. Also spielen die Marken im Netz meines Erachtens doch eine extrem große Rolle. Nur was passiert, wenn ich sozusagen das Beispiel der jüngeren Generation, die Hasebrink hervorgehoben hat, nehme und denen mal unterstelle, die kennen, wie Sie selbst gesagt haben, diese Marken nicht. Und haben eine völlig andere Referenzkultur, also bei Facebook über Empfehlungen. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wie sich sozusagen diese beiden unterschiedlichen Referenzkulturen, wie die sich eigentlich vertragen im Netz oder ob die irgendwie zusammenzuführen sind?
Na gut, wenn ich darauf eine abschließende Antwort hätte, dann hätten wir unglaubliche Zugriffe, glaube ich. Also ich glaube, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Sie freuen sich. Also ich mich auch. Und das hat was damit zu tun, dass wir, auch wir in Online-Redaktionen, glaube ich, noch gar kein Gefühl dafür haben, was für einen Kulturwandel wir da gerade erleben und wie tiefgreifend der ist. Und alle, die mit anderen Medien aufgewachsen sind, wie auch ich, also Internet wurde für mich wichtig, als ich anfing zu studieren. Das ist relativ spät, wenn man jetzt Ihre Liste da anguckt, dann die sind ja noch, alle noch lange nicht so weit und sind alle online. Dann hat man natürlich letztlich schon ausentwickelt, was man so an Leitmedien ernst nehmen möchte. Und wenn einem die dann auch noch im Netz begegnen, wie toll ist das? Klar. Ich erlebe es bei jüngeren Leuten, mit denen ich eher privat zu tun habe, weil Zeit Online jetzt auch nicht die Seite ist, die für 14-Jährige gemacht wird, dass auch Medien, auch Marken auftauchen. Das sind zum Teil völlig andere. Manchmal sind es Blogs, manchmal sind es irgendwelche wilden Sites, manchmal ist es einfach nur irgendwie einer auf Facebook, der besonders viele Freunde hat und tatsächlich manchmal sehr Ernsthaftes schreibt. Ich glaube nicht, dass wir das zusammenkriegen können. Ich glaube, es ist eher so, dass wir, deswegen sagte ich das vorhin mit diesen Wasserstellen im Netz, es ist ja so schwer, Bilder zu finden für diese virtuelle Welt, dass wir, die wir so herstellen, dahin gehen müssen, wo wir diesen Leuten begegnen, denen das nicht mehr so wichtig ist. Und dann wiederum, glaube ich, haben Sie recht, dann kann man schon Marken entwickeln, na klar.
Direkt dazu? Wozu brauchen wir dann eigentlich noch Leitmedien? Brauchen wir dann noch Leitmedien? Ich meine, wenn es ein Facebook-Eintrag sein kann, ein Blog oder eben auch Zeit Online?
Im Sinne eines diskursiven Konzepts brauchen wir sie. Ich glaube, so viel Komplexität, wir können nicht völlig auf Komplexitätsreduktion verzichten. Es ist für unseren Diskurs notwendig, dass wir uns darüber verständigen, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig. Ich glaube, einfach vor allen Dingen für diese Funktion brauchen wir das. Und wir werden nach wie vor, wir wären blind und auch als Empiriker schlecht, wenn wir verkennen würden, dass es Unterschiede in der Gewichtung und in der Relevanz für die öffentliche Kommunikation gibt. Es gibt wichtigere Websites, es gibt wichtigere Tageszeitungen, es gibt wichtigere Fernsehangebote als andere.
Okay, jetzt da hinten war eine Frage, Frau Beck. Melden Sie sich bitte nochmal, dann kriegen Sie das Mikro.
Ich habe eine Frage an Herrn Hasenbrink. Schließt ganz gut an, dass Sie eben von Relevanzen gesprochen haben. Wir wissen ja, dass Mediennutzung, Internetnutzung nicht besonders gut beschrieben ist, wenn wir nur einen Durchschnitt bilden über die Nutzerinnen und Nutzer. Wir wissen ja, dass es ganz entscheidend abhängig ist von soziologischen Faktoren. Geschlecht ist ein wichtiger Faktor, Alter ist ein wichtiger Faktor. Aber gerade wenn man auf das Internet guckt, auch die Bildungsabschlüsse bzw. der soziale Hintergrund. Das hat nun bei Ihren ganzen Tabellen keine Rolle gespielt. Mich würde interessieren, warum? Habe ich da was verpasst? Ist es vielleicht so, dass für die Fragestellung das gar nicht wichtig ist? Oder ist es so, dass es einfach der nächste Schritt wäre?
Sie haben völlig recht, es wäre nicht nur der nächste Schritt. Es ist der Zeit geschuldet, nicht Ihrer, sondern unserer gemeinsamen Zeit geschuldet, dass ich darauf nicht eingegangen bin, weil für die Argumentation, die ich vorstellen wollte, diese zusätzliche Differenzierung gar nicht nötig ist. Womit Sie aber völlig recht haben, ist, dass die differenzierte Betrachtung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen manche von diesen Fragen noch verschärfter stellt. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass es in manchen Gruppen geradezu dominante Rollen einzelner Anbieter gibt, weil man sich so einig ist, dass fast fantasielos einig ist, dass für eine bestimmte Funktion nur dieser Anbieter oder nur dieses Angebot in Frage kommt. Das ist, wenn ich solche soziodemografischen Merkmale berücksichtige, dann auch viel ausgeprägter. Also insofern markiert es eher noch eine höhere Relevanz dieser Überlegungen. Aber sie zeigen sich eben auch schon, wenn ich auf die Gesamtebene der gesamten Bevölkerung schaue.
Vielleicht noch eine Frage an Herrn Hasebrink, denn seine Zeit ist jetzt so gut wie um.
Ja, bitte.
Ich muss die Chance noch mal kurz nutzen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich könnte mich an zurücklehnen als Mensch eines von Ihnen beschriebenen klassischen Mediums, also des Fernsehens, weil das sieht ja alles gar nicht so schlimm aus. Aber es ist ja nicht so. In Ihrer Untersuchung, wie weit sind Sie eingegangen? Würde mich persönlich nochmal interessieren, was einen Systemwechsel angeht. Das heißt, dass diese Medien gedruckt, Radio oder Fernsehen als technischer Kanal, als Hauptstadtkanal nicht mehr existieren, sondern dass einfach alles über dieses Medium Internet passiert. Also der Begriff Hybridfernseher ist ja ganz kurz gefallen. Das heißt also, wenn ich sowieso alles über dieses eine technische System haben kann, der Kollege von der Zeit hat auch noch so argumentiert, als wenn es beide Medien parallel geben. Er macht so ein Angebot auch im Augenblick so, dass es beides parallel gibt. Aber ist in dieser Untersuchung schon der Punkt mit aufgenommen worden, wenn wir vom technischen Verbreitungssystem her sowieso nur noch alles über dieses Netz bekommen und damit halt diese noch bestehenden Formate sowieso sich auflösen?
Sie geben mir jetzt eine Vorlage für mein Steckenpferd. Insofern genau die richtige Frage. Das Verhältnis zwischen dem technischen Gerät und dem, was die Menschen damit tun, lockert sich. Die Konsequenz daraus ist, dass wir uns künftig genauer angucken müssen, was denn Menschen, wenn sie Medien nutzen, für sich eigentlich definieren, was sie da tun. Also die Definition des Begriffs, Wolfgang Schulz hat es aufgegriffen, Fernsehen, werden wir künftig nicht mehr automatisch daran erkennen, dass das klassische Setting, da eine Couch, da eine ziemlich dicke Röhre und dazwischen die Fernbedienung und in der Regel eine entspannte Lean-Back-Haltung. Künftig werden wir Situationen haben, in denen da ein Mensch nicht in diesem Setting steht, sondern auch mit seinem Laptop. Ja, können wir in Zügen ziemlich gut beobachten, was da passiert. Und wir fragen uns, was macht die Person da? Und ich bin ziemlich sicher, einige von denen würden in dem Moment sagen, ich sehe fern. Weil das, was sie da tun, für sie genau das beinhaltet, was Fernsehen angeht. Nämlich die Teilnahme an öffentlicher Kommunikation, eine überwiegend rezeptive, eine, die eher auf Entspannung ausgerichtet ist, nicht auf ständiges, aktives Suchen. Gleichzeitig mit hoher Öffentlichkeitsrelevanz. Das kann aber bei demselben Angebot bei anderen anders aussehen, die das betrachten als so ähnlich wie YouTube-Nutzung. Als kurzer Happen, den ich mir aus Zerstreuungsgründen vielleicht anhöre, gar keine Gedanken darüber mache, dass das irgendwie öffentlich relevant sein könnte. Also diese Definition der Nutzer selbst, was sie da eigentlich tun, wird entscheidend sein. Der Punkt ist also richtig, ich weiß selber nicht, welche Art des technischen Geräts sich jetzt künftig wie erfolgreich entwickeln wird. Ich bin im Zweifel vermutlich, dass es ein ziemliches Beharrungsvermögen von so einigen Geräten geben wird, die wir im Haushalt stehen haben. Selbst der Videorekorder soll noch genutzt werden, obwohl er eben seit mehreren Jahren nicht produziert wird. Also das Entscheidende im Hinblick auf Ihre Frage ist aber aus meiner Sicht, dass wir uns genauer angucken müssen, als was sich die Nutzer da selber definieren. Nehme ich hier im Sinne des Fernsehens an öffentlicher Kommunikation teil? Und wenn das bejaht ist, dann ist es egal, über welches Medium, ob über das Handy, über den Laptop oder über den klassischen Fernseher. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Einige können noch mitkommen. In der nächsten Runde geht es um Medien als außerschulische Lernorte.
Herzlichen Dank. Dankeschön. So, es gab aber noch weitere Fragen, bitte. Ich meine, wir haben hier immer noch zwei Experten, also ausgewiesene Experten.
Ja, danke schön, Kleinstauer von der Universität. Die Leitmediumsforschung gibt es ja nicht erst seit Präsenz des Internets. Und die früheren Untersuchungen fragten vor allem, welche Medien werden von Journalisten, wenn sie ihre Agenda setzen, zuerst einmal frequentiert. Also Szenario, Sie nehmen einen kleinen Lokaljournalisten oder Redakteur einer kleinen Lokalradiostation. Der schaut, was führende Medien an Themen ganz oben ansetzen. dann übernimmt er diese Themen und verarbeitet die in der Spezifik seines Mediums. So ist das seit 50 Jahren gelaufen und dort waren eben früher FAZ, Spiegel und so weiter, Leitmedien, heute würde man vielleicht sagen, er schaut unter Spiegel Online nach, was dort das Thema ist, oder Deutschlandfunk, egal ob nun über Radioempfang oder über Internet, was in Berlin passiert. Und ich denke an dieser Lemmingen-Struktur, an diesen Nachahmereffekten, die wenigen Leitmedien große Resonanz erzeugen, einfach aus der Dynamik eines journalistischen Systems heraus, da ändert das Internet gar nichts. Und diese Nachahmerstruktur wird auch dazu führen, dass es in Zukunft Gemengelagen sind zwischen alten und neuen Medien, die definieren, was Leitmedien sind. Die Leitmedien sind sozusagen funktional notwendig, um in Deutschland öffentlich zu informieren und die technische Hintergründigkeit ist eigentlich sekundär.
Also die Frage dann vielleicht mal an den Praktiker, was sind denn Ihre Leitmedien?
Ja, also ich glaube, Sie haben natürlich erstmal recht. Es ist natürlich so, dass jeder Journalist, auch ich, so ein paar im Kopf habe, die wichtig sind. Also wenn man an unseren Newsdesk in Berlin denkt, wo die Homepage gemacht wird, der Chef vom Dienst sitzt, dann hat er da zwei Bildschirme. Auf dem einen Bildschirm rotieren so diverse Websites durch, und das ist Spiegel Online, süddeutsche.de, FAZ.net, die Tagesschau, ich habe bestimmt eine vergessen, ein paar englischsprachige, genau, New York Times, Guardian, und dann liegen da ein paar Zeitungen rum, die man so hält, klar. Das ist so. Was sich, glaube ich, allerdings verändert ist, dass es, deswegen sagte ich vorhin, ich glaube, es treten andere hinzu. Also für unseren Digitalredakteur ist TechCrunch wichtig und da liest er den RSS-Feed. So. Erstens englischsprachig, zweitens nicht Computerbild oder Heise oder so. Solche spezialisierten Websites, die sich intensiv mit einzelnen Themen auseinandersetzen, glaube ich, wird es in Zukunft auch weiterhin und stärker geben. Und da, wo sie gut sind, werden sie genau diese Funktion übernehmen. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, es wird welche geben, die da hinzutreten. Das Problem wird eher, oder die Frage wird eher sein, was passiert mit diesen General Interest Projekten, wie auch Zeit Online 1 ist. Also werden die das sein oder werden es doch sehr spezialisierte sein?
Herr Schulz, bitte. Also noch eine ganz vorsichtige Anmerkung, weil das eigentlich nicht mein Beritt ist, aber auch unsere Untersuchung mit betrifft, durchaus eine Übereinstimmung damit. Also was interessant ist zu schauen, inwieweit die online-journalistisch-redaktionellen Angebote selbst eben die Qualität von Leitmedien für die anderen Online- und Offline-Journalisten erlangen können und wie die Referenzstruktur sich dort auch unterscheidet. Also die Referenz von einem Online-Journalisten wird wahrscheinlich Spiegel Online eher sein als was anderes, weil Online-Journalismus mittlerweile auch eine ganz eigene Struktur ausgeprägt hat, eigene Handlungsregeln ausgeprägt hat. Also insofern wird das mit einbezogen. Das Zweite, was auch ganz interessant ist, wo vielleicht Jan Schmidt mehr zu erzählen kann, wenn Fragen in der Richtung auftauchen, ist, dass es auch so einen Stufenfluss von spezialisierten Blogs hin zum Journalismus geben kann. Also gerade im Technologiebereich man relativ gut nachzeichnen kann, dass von irgendeinem Entwicklerblog hin zu etwas weiteren bis hin, wenn es interessant genug ist, von Journalisten aufgenommenen Sachen, das passiert, sodass ein solcher Technikblog eine ähnliche Funktion erfüllen kann, wenn auch in einem ganz kleinen Segment wie ein Leitmedium. Also diese zwei Begriffsdifferenzierungen hatte Uwe Hasselbrink am Anfang ja deutlich gemacht, auch die zweite. Wir haben jetzt erstmal eher diese gattungsbezogene Betrachtungsweise in den Vordergrund gestellt, weil so überhaupt nur die etwas provokante Frage, kann das Internet ein Leitmedium sein, irgendwie Sinn macht auf dieser Gattungsebene.
Erst hier bitte die erste und dann die hinterher. Dankeschön. Monika Tariken von der Uni Hamburg. Ich möchte ein bisschen eingehen auf Ihr Beispiel, Herr Scholz, von der doppelten Inkongruenz zwischen, wie haben Sie es genannt, intendierter und erreichter Öffentlichkeit. Sie hatten ja dieses Beispiel mit schwicknicht.de, wo eben die Zitate von Klassenlehrern weltöffentlich zugänglich gemacht werden. Nun haben wir aber ja das Problem, dass eigentlich mit
sämtlicher Kommunikation, die im Internet stattfindet, es differieren kann, was ich eigentlich als Kommunikator oder als kommunizierende Person intendiere an Öffentlichkeit und welche ich tatsächlich erreiche. Also denke ich daran, wie ich in sozialen Netzwerkplattformen über StudiVZ kommuniziere und denke, erreiche meine Freunde, erreiche aber natürlich noch viel mehr und erreiche unter Umständen eben auch die Weltöffentlichkeit. Aber in dem Sinne ist es jetzt keine Weitergabe eines Zitats, sondern eine eigene Kommunikationsinhalt, der aber trotzdem vor diesem Problem der verschiedenen Öffentlichkeiten steht natürlich. Kann man dem irgendwie rechtlich beikommen oder eine Art Verantwortung irgendjemandem zuschreiben diesbezüglich?
Also generell ist die Frage, glaube ich, so rechtlich nicht zu stellen, sondern dieses Beispiel, dann geht es ja häufig um die Frage eines Konfliktes wirklich zwischen zwei konkreten Personen, nur dann wird es ja eigentlich ein Problem, nämlich irgendjemand äußert etwas, was dadurch, dass es jetzt eine größere Öffentlichkeit erreicht für den anderen, über den irgendetwas gesagt wird, ein Problem ist, was im kleineren Kontext eigentlich keins gewesen wäre. Da könnte man eben auf den ersten Blick sagen, das können wir mit unseren traditionellen rechtlichen Abwägungsmechanismen erreichen. Wenn das weltöffentlich ist, dann muss derjenige, der sich da äußert, die Verantwortung dafür tragen, dass er etwas in eine andere Sphäre hineingetragen hat. Da kommen wir dann nachher auf die Frage, spielt es rechtlich eine Rolle, dass der das möglicherweise nicht hinreichend reflektiert hat. Damit ist man in Fragen von Kompetenzen und ich würde sagen, diese Öffentlichkeitsebenen Wahrnehmungskompetenz ist eine ganz wichtige und meine Vermutung ist, in Ansätzen haben wir dazu auch schon etwas gemacht. Die LFM will dazu ein Projekt ausschreiben, soweit ich weiß, in Ansätzen. Kann man erkennen, dass diese Inkongruenz eben sehr häufig ein häufiges Phänomen ist und nicht erkannt wird. Und gerade diejenigen, die diese Sachen viel nutzen, diese Unterschiede nicht immer wahrnehmen. Das kann sich natürlich in der Zeit verschleifen. Also ich würde sagen, man kann es als Jurist zurücklehnen und sagen, im Prinzip ist der verantwortlich, der sich äußert, der muss wissen, was er damit tut. Wenn man ein Stück zurücktritt und eher die Gesamtverantwortung in den Blick nimmt, dann muss man da über Kompetenzfragen, Kompetenzförderung, gerade im Hinblick auf diese Wahrnehmung sprechen.
Herr Lilienthal.
Ja, das mit der Inkongruenz fand ich in der Tat auch einen sehr interessanten Aspekt, aber ich glaube, dieses Phänomen, was Sie da am Beispiel von Spickmich gezeigt haben, zeigt erstmal die Radikalisierung von Öffentlichkeit. Potenziell ist heute jeder von uns Publizist, kann etwas ins Internet stellen, kann versuchen, Follower sozusagen zu finden, um damit Einfluss zu nehmen auf Meinungsbildung. In Ihrem Beispiel das Bild von Schule, das Bild von der Qualität deutscher Lehrer zu beeinflussen. Ja, das ist ja ein kleiner Faktor. Und all diese neuen Player, die wir im Feld haben, die traditionellen Medien, die Blogger, die Bürger, die vielleicht fallweise etwas über Twitter oder Ähnliches publizieren, sind neue Player, die fragmentieren die Öffentlichkeit. Und da ist eben die Frage der heutigen Veranstaltung, kann es da überhaupt noch Leitmedien geben? Und was mich jetzt an der Diskussion ein bisschen wundert, das möchte ich nur noch mal nach vorne geben, ohne dass ich eine konkrete Frage habe. Ich glaube, wir haben die Faktoren im Feld ganz gut angesprochen, aber mich hat ein bisschen gewundert, dass wir die Faktoren nicht zusammengedacht haben. Also Sie sprachen eben von den Wasserstellen, um die herum sich dann alle gruppieren. Die Öffentlich-Rechtlichen sprechen gerne von den Inseln der Glaubwürdigkeit oder von den Leuchttürmen. Der Begriff Community ist doch eigentlich zu kurz gekommen. Also meine Vermutung ist, dass ein Leitmedium nur noch eines sein kann, welches von seinen Fans in seiner Qualität als Leitmedium ständig beglaubigt wird, dass sich eben Communities rund um das Möchtegern-Leitmedium bilden. Und je größer diese Communities sind und je mehr die Bürger mitdiskutieren, desto eher ist es dann wirklich auch ein akzeptiertes Leitmedium, wäre jetzt meine Frage.
Ich finde es wichtig, dass Sie darauf hinweisen, weil das bedeutet, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe eben. In dem, wie ich davon sprach, wie wir mit Nutzern umgehen sollen, Diskurs und Debatte ermöglichen, bedeutet das natürlich genau das, Community bilden. Ob das eine einzelne Community ist oder nicht doch auch da thematisch unterschiedliche, viele verschiedene. Das muss man sich mal überlegen, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich glaube, bei einem Produkt wie Zeit Online, wir haben im Monat deutlich über 10.000 Kommentare, jeden Artikel können Sie kommentieren und die Qualität steigt kontinuierlich durch starke Moderation, muss man dazu sagen. Also man muss auch ordnen und helfen. Aber man sieht, es gibt diesen Kreis an Fans unter dem zu. Und man kann trotzdem natürlich auch sehen, dass es Leute gibt, die sich eben für Politik interessieren und andere diskutieren über neue Platten, die im Tonträgerblog präsentiert werden oder ähnliches. Das hat aber trotzdem, glaube ich, viel mit diesen Wasserstellen zu tun, weil an diesen Stellen bilden sich diese Communities auch. Also wir beobachten das sehr oft, sehr stark auf Facebook zum Beispiel. Da haben wir auf unserer Seite erstaunlich starke Diskussionen über einzelne Texte, die wir da haben, Beispiel als Herr Köhler zurücktrat. Und dann stellt sich die Frage, was passiert da eigentlich? Also jetzt haben wir eine Diskussion unter unserem Artikel auf der Website. Wir haben eine Diskussion auf Facebook auf unserer Seite. Und irgendwo im Netz entwickelt sich dieses Hashtag GoForGauk oder NotMyPresident gegen Frau von der Leyen, das dann auch immer wieder mal mit Zeit Online oder gerade nicht, je nachdem, wie wir gerade geschrieben haben, verbunden werden. Also das ist so, ich glaube, diese Community ist genau das, was wir brauchen und das, was auch journalistisch sinnvoll und wichtig ist, und trotzdem ist es leider auch ein bisschen diffus. Also es lässt sich leider auch da nicht scharf abgrenzen.
Also Community als flüchtiges Objekt der Regulierung.
Ja, deshalb lieben wir es natürlich auch nicht so. Weil zu flüchtig. Also wir haben ja auf die Eingangsfrage zu der Integration schon also sehr tentativ uns überlegt, was können eigentlich Mechanismen sein, die bei aller Fragmentierung sicherstellen können, dass es doch irgendwelche Ausgleiche, übergreifende Diskurse und so weiter geben kann. Das eine ist, würde ich sagen, dass die Medien als Institutionen, da komme ich auf den Punkt nochmal zurück, eine besondere Rolle spielen, weil die in der Lage sein können, sozusagen mit unterschiedlichen Outlets, in Anführungsstrichen, mit unterschiedlichen Angeboten, doch über ihre Institutionen Querverweise herzustellen. Da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auch wenn man jetzt nicht solche überhöhten Begriffe vielleicht verwenden muss und komischerweise alles irgendwie Wassermetaphern, die mit Inseln und Leuchttürmen und Wasserstellen zu tun haben,
alles
damit
fließt.
Im Netz alles fließt. Ja. Aber stimmt schon, dass deren Aufgabe sein muss, nicht ein Programm für alle, die Zeiten sind wohl definitiv vorbei, sondern über die impliziten Querverweise zwischen den unterschiedlichen Dingen, dadurch, dass es eben eine Institution ist, Verbindungen herzustellen. Und ich will nicht ausschließen, dass bestimmte Effekte auch über Communities funktionieren können, in dieser Art und Weise, aber dieser Begriff ist, wie Sie völlig zu Recht sagen, diffus. Ist das schon eine Community, wenn sich partiell irgendwie Teilöffentlichkeiten bilden, die für einen gewissen Zeitraum Interesse an einem Thema haben und deshalb dazu irgendwas posten beispielsweise? Oder muss da zum Beispiel auch das Bewusstsein, Teil einer Community zu sein oder sogar so etwas wie eine kollektive Handlungsfähigkeit dazugehören? So wird es manchmal im Games-Bereich oder sowas verwendet und kann doch sehr mächtig sein, nicht? Also wenn die anfangen, dem Provider eine Gegenmacht entgegenzusetzen. Da sind wir, würde ich sagen, erstmal am Anfang dessen. Wir sind gerade dabei, uns ein Projekt mit Kollegen in Israel zusammen Social Media anzugucken, und da interessieren uns gerade die unterschiedlichen Mechanismen, die da regelbildend sind. Und dazu können eben auch eigengesetzte Regeln, sozusagen soziale Regeln, die eine Community bildet, gehören. Aber da können wir, glaube ich, erst in einem Jahr was zu sagen und müssen uns jetzt erstmal an den traditionellen Dingen festhalten.
Okay, ich muss jetzt schon wieder ein bisschen hier auf meine Uhr gucken, aber es gab noch Fragen. Hier der Herr, na, bitte.
Ja, Peter Kabel mein Name. Ich fand die Diskussion teilweise dann doch noch interessanter, will ich sagen, als sie zwischenzeitlich mir erschien. Möchte nochmal auf ein Phänomen hinweisen. Ich fand zwischenzeitlich, nochmal kurz deutlich zu machen, ging es mir ebenfalls ein bisschen so wie dem Vorredner, dass wir doch noch sehr stark mit den traditionellen Gedanken von Leitmedien und Medien in der Diskussion umgegangen sind. Und letztendlich ist es ja eines der Kennzeichen vom Internet allgemein, dass eben Mediäre teilweise verschwinden und eben Dinge einfach viel direkter stattfinden können. Und so ist es eben letztlich auch in diesem medialen Thema sicherlich der Fall. Es wurde ja ein Aspekt wurde blitzte nur einmal ganz kurz auf, Herr Schulz, bei Ihnen, als Sie über die Frage sprachen, ob man eventuell Systeme wie Suchmaschinen, Google ebenfalls unter so einer regulativen Brille betrachten müsste. Und ich will da mal noch einen kurzen Aspekt einfügen. Also dieses ganze Fragmentieren, das endet ja nicht bei Blogs. Letztendlich sind Blogs auch nichts anderes als eine modernere Form von Medien. Da gibt es regelmäßig mehr als einen Autor und dann trifft man sich und sagt, was soll man denn jetzt hier schreiben und so weiter. Ne? Richtig fragmentiert wird es ja eigentlich dann, wenn wir wirklich über diese Mikroblogging-Thematik, Twitter etc. sprechen und eben auch, wenn man sich anschaut, wie eben Google aus verschiedenen Bits, die irgendwo zusammengetragen werden, eben irgendein Meinungsbild bildet. Ne? Also wir googeln irgendwas und die ersten 10 Treffer, die ersten 3 Zeilen jeweils dieser Treffer, gibt ja ein Meinungsbild. Ich wollte noch ein Stück weitergehen und anregen, sich auch mit technischen Systemen wie beispielsweise TweetDeck und Pulse und ähnlichen Sachen zu beschäftigen. Bei mir scheint es so, dass eigentlich das Leitmedium der Zukunft ist ein technisches System. Also für mich ist TweetDeck ein Verfahren, wo ich mir unterschiedlichste Streams zu unterschiedlichsten Themen zusammenfügen kann. Haben Sie sowas auf dem Radarschirm schon sozusagen oder ist das noch, weil das ja eigentlich gar nichts Mediales mehr ist, sondern ja wirklich eine mechanische, mechanistische Geschichte, ne?
Herr Schulz. Ja, haben wir im Prinzip, müssen wir, das ist ganz klar. Aber zu Ihrem Vorwurf des Konservativismus, da kann ich mich als Jurist immer genüsslich zurücklehnen. Das ist mit einer Funktion der rechtlichen Betrachtung und mit gutem Recht das zu machen. Die ganze Regulierung, das können Sie sehen, ist partabhängig. Das muss man immer hinterfragen. War es damals sinnvoll, privaten Rundfunk nach einem verdünnten Modell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu regulieren. Ist es jetzt richtig, das Internet aus der Sicht eines eher verdünnten privaten Rundfunkregulierungssystems zu betrachten oder brauchen wir da nicht einen Paradigmenwechsel? Diese Frage habe ich an einer Stelle mal angedeutet, die kann man natürlich stellen. Trotzdem ist der Pfad erstmal da und man muss entscheiden, ob man ihn verlassen will oder nicht. Dieses mit dem Technischen, das ist eine interessante, hochinteressante Frage. Haben wir uns intensiver schon mit den Suchmaschinenalgorithmen auseinandergesetzt, wo man ja schon sagen kann, die haben im Grunde was von journalistisch-redaktionellen Kriterien. Da spielt auch Aktualität eine Rolle bei der Frage, welcher PageRank zugeordnet wird. Da spielt sowas wie Reputationsmechanismen eine Rolle durch diese Verweisungsstrukturen und so weiter. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit. Möglicherweise auch Unterschiede, weil dieses Principal-Agent-Verhältnis nicht da ist und das nicht so responsiv ist, das System an sich, wie das soziale System Massenmedien im Augenblick ist. Insofern ist eine hochspannende Frage, also im Grunde eine Forschungsagenda, die wir uns da hingelegt haben, ob man sagen kann, dass sich eine Funktionsverschiebung auf der Leistungsseite sozusagen von sozialen Systemen her zu technischen Systemen eher ergibt. Ist spannend.
Es gab noch eine allerletzte Frage und das ist dann tatsächlich die letzte, die Sie stellen können, bitte. Sicherlich ist im Anschluss noch Gelegenheit, auch mit den Referenten zu sprechen. Also es ist nicht das Ende der Debatte, sondern nur das Ende unserer öffentlichen Unterhaltung.
Ja, Ulrich Rehn vom Büro für Technikfolgenabschätzung in Berlin. Ich würde an diese Diskussion ganz gerne anschließen und also ich stimme der These von Herrn Polke natürlich zu, dass wir momentan große Schwierigkeiten haben zu verstehen, was da tatsächlich abgeht. Ja? Welche Veränderungen wie wir dies beschreiben können, die wir sozusagen, die vor unseren Augen mehr oder weniger ablaufen. Ich würde der These, die jetzt verschiedentlich gekommen ist, auch von Herrn Polke, auch in der Diskussion hier doch ein bisschen widersprechen wollen, dass sozusagen Marken keine große Rolle mehr spielen, dass wir hier in erster Linie Communities, Bürger-zu-Bürger-Kommunikation etc. etc., dass das sozusagen das Dominierende des Internets ist. Ja. Meine Gegenthese wäre einfach, ist Google nicht sozusagen das Leitmedium des Internets, ist nicht alle Leute, ich vermute mal, keine Ahnung, vielleicht 80% oder 75% der Leute, die bei Zeit Online landen, kommen die nicht über Google? Und ist Google sozusagen, was jetzt auch in der letzten Bemerkung von Herrn Schulzer angesprochen wurde, sozusagen nicht eben dieses Leitmedium, mit dem wir uns auch unter ganz verschiedenen Aspekten, unter anderem auch regulatorischen Aspekten beschäftigen müssten?
Dankeschön für diese Frage. Bitte kurze Antwort. Google-Intermediäre, sind das die neuen Leitmedien?
Also was ich Ihnen sagen kann, ist, wir können sehr genau messen, woher unsere Nutzer kommen. Und bitte ungefähr 30% im Moment. Das ist ordentlich, aber es gibt interessanterweise auch andere Quellen. Deswegen dürfen wir es nicht vergessen, deswegen müssen wir auch auf Google achten und deswegen arbeiten wir auch daran, dass es mehr werden, einfach weil Google mehr Nutzer hat. Also wir wollen ja unsere Reichweite erhöhen. Ich glaube, was wichtig ist und was ich jedenfalls aus dieser Diskussion mitnehme, ist, dass wir diese Trennung, die am Anfang gemacht wurde, die Herr Hasenbrink machte, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Leitmedium sprechen, dass wir die im Kopf behalten müssen. Es geht manchmal um Produkte und es geht manchmal um mehr. Und das würde ich auch an den Herrn, der über TweetDeck sprach, was wir natürlich auch benutzen, auch zur Verfügung stellen, genauso sagen. Natürlich ist das technische Format wichtig, aber Papier war das auch. Und der Buchdruck war das auch. Es ist ein Leitmedium, naja.
Das Schlusswort bitte.
Ja, danke. Die Frage ist insofern nochmal wieder aus einer juristischen Perspektive hochinteressant, als sie zum einen natürlich richtig auf einen Umstand verweist, diese 30% sind nicht nur bei Ihnen so, sondern nach den letzten Zahlen, die ich kenne, ganz typisch ungefähr der Anteil, wie Traffic sozusagen geleitet wird auf die Seiten. Google spielt eine starke Rolle, aber wenn Sie sich das in den USA anschauen, können Sie sehen, dass wenn Sie jetzt mal nicht Google Gesamt, sondern Google News sich anschauen, dass mittlerweile mehr von Facebook verwiesen wird auf die Seiten, also mehr Verkehr geleitet wird als von Google. Und deshalb ist es zwar richtig, dass Regulation sich überlegt, man muss auch die Perspektive verschieben, aber wenn man sich jetzt, wie es zum Teil auf Podien bei Medienforen war, alle streiten sich öffentlich-rechtlich rund von privater Verleger, aber dann kommt Google und dann zeigen alle auf Google, der eigentliche Böse sitzt da, dann ist das, wenn überhaupt, nur für eine gewisse Zeit richtig. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt nicht hektisch die Rundfunkordnung umbauen um Suchmaschinen herum, während sich im Grunde jetzt schon wieder alles an ganz anderen Phänomenen aufbaut, sondern wichtig ist, glaube ich, dass das System so lernfähig ist, dass es mit diesen Wechseln klarkommt.
So, dann haben wir jetzt mehrere neue Forschungsagenden jetzt erarbeitet in der Diskussion, wenigstens zum Teil, oder die Anregungen aufgenommen, die schon bei den Referenten waren. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie so lange jetzt auch noch Rede und Antwort gestanden haben, Ihnen für Ihre Diskussionsbereitschaft und wir sehen uns draußen wieder.